Also zu der zweiten großen Endpunkt einer europäischen Erfolgsgeschichte, nämlich Europa kommt, also diesem anti-amerikanischen Konkurrenzprojekt, kommt mit seinem Erfolg noch eine zweite eigentliche Grundlage abhanden, die von der amerikanischen Konkurrenzmacht selber gestifteten und garantierten Bedingungen, die dieses europäische Gemeinschaftswerk überhaupt erst auf den Weg gebracht haben. Also wenn die deutsche Öffentlichkeit und Politik angesichts von Trumps America First beklagen, dass die USA ihre Verantwortung als machtvoller Sachwalter des globalen freien Handels und überhaupt einer ordentlichen Weltordnung, in der es zivil zugeht, in der die Stärke des Rechts und nicht das Recht des Stärkeren gilt, wenn der Trump das aufgekündigt hat. Und dass der Trump da einen gemeinsamen Konsens zerstört hat, an dem doch alle interessiert gewesen sind und eben der doch ein gemeinschaftliches Anliegen und ein gemeinschaftliches Werk gewesen wäre. Und dass sich Europa deshalb jetzt als Hüter dieser verloren gegangenen, von Trump angegriffenen gemeinsamen Ordnung aufstellt und darum kümmern muss. Dann hat das eine verlogene Seite, aber auch eine sachliche Grundlage. Also verlogen ist der Tenor, dass in der überkommenen Weltordnung so was Höheres gegolten hätte, dass da was über dem nationalen Egoismus gestanden hätte, ein höheres gemeinsames Interesse an einem solchen Weltverkehr, an der Verbindlichkeit wechselseitiger Verpflichtungen und an einem allseits friedlichen Handel und Wandel, in dem dann nur die ökonomischen Leistungen zählen, jede Nation das verdient, was sie verdient und davon profitiert, eben so weit, was sie ökonomisch leistet und damit auch verdient hat, und dass so am Ende es in der Welt gerecht zugeht. Wie gesagt, das gemeinsame Europa, also was ich da erläutert habe, die war prinzipiellen Argumente. Und Deutschland als sein Oberanwalt und Nutznießer sind selbst der schlagende Gegenbeweis, dass es sowas wie ein über den nationalen Egoismus stehendes allgemeines Interesse, dem sich alle verbunden fühlen, einfach im Weltmarkt, in der internationalen Konkurrenz nicht gibt. Also das ist das Verlogene. Aber wahr ist an dem Gejammer darüber, dass der Trump jetzt die guten alten Zeiten gefährdet hat. Und dieses Gejammer war ja nicht bloß der Ausgangspunkt, das ist ja weiterhin unterwegs. Also wahr daran ist immerhin so viel, dass die europäische Führungsmacht mit ihrem Europaprojekt auf Ordnungsleistungen der amerikanischen Weltmacht beruht hat, die man jetzt vermisst. Also die USA sind von Haus aus mehr gewesen als bloß der große Konkurrent, den man nicht aushält und dem man Stück für Stück aber unbedingt seine überlegene Position streitig machen will. Sondern die USA sind auch zugleich der Garant überhaupt für die Bedingungen gewesen, dass sich Europa das unter Benutzung der ganzen restlichen Welt überhaupt erlauben konnte. Mit seinem ökonomischen Aufstieg, mit dem Aufwuchs des Euro zum globalen Geschäftsmittel, mit dem Europa dem Dollar seine Monopolstellung streitig macht, hat Europa eine amerikanisch gestiftete Weltmarktfreiheit erfolgreich ausgenutzt und untergräbt jetzt das mal gegen diese Trump-Rätsel selber mit seinem Erfolg eben diese von der Konkurrenzmacht USA gestiftete Grundlage. So viel vorweg und jetzt dazu ein paar Erläuterungen. Also um mal mit den Segnungen der globalen Ordnung anzufangen. Die von Deutschland und Europa betriebene und wie selbstverständlich beanspruchte Anrecht auf Bereicherung an der ganzen Staatenwelt. Was in dem Schlagwort vom freien Handel, der doch Deutschland zum Exportweltmeister gemacht hat, von dem Deutschland doch zu Recht profitiert hat, also was wie ein selbstverständliches Anrecht beansprucht wird. Ein Anrecht auf Bereicherung an der ganzen Staatenwelt. Das unterstellt immerhin, dass die Staaten, die da angesprochen sind, also überhaupt ziemlich die globale Staatenmannschaft, sich dafür auch verlässlich zur Verfügung stellt, dass sie sich dabei möglichst verbindlich und verlässlich an die Usancen und Regeln des Kapitalverkehrs halten, auf denen sie sich haben verpflichten lassen, auch wenn ihnen, und das soll sein, auch wenn ihnen die Ergebnisse nicht passen. Also genau was am Sonderfall der EU ich erläutern wollte, diese Verbindlichkeit von Konkurrenz, von freier Konkurrenz und Hinnahme der Ergebnisse. Korrekturen nur im Rahmen des Erlaubten, des durch die Regeln der freien Konkurrenz gegebenen. Was dann in der EU bis zur wirklichen Vergemeinschaftung getrieben worden ist. Das ist eigentlich auch das Prinzip, was für den Weltmarkt gilt und von dem Europa gelebt hat und mit dem es groß geworden ist. Das ist die Grundlage dafür, und das ist erforderlich, weil eben wie gesagt, Konkurrenz und schon gleich Weltmarktkonkurrenz, Gleichheit der Konkurrenzbedingungen keine Gleichmacherei ist. Da setzt sich eben das erfolgreichste, das produktive, das wettbewerbsfähige Kapital durch und die Nation, die über das als seine ökonomische Waffe verfügt. Und dass die Welt von konkurrierenden und überhaupt nicht gleichermaßen profitierenden Staaten, also für diesen Aufwuchs Deutschlands, was immer Exportweltmeisterschaft heißt, was ja viel weiter reicht als die exportieren bloß Waren und sammeln damit Reichtum auswärts ein, sondern was ja auch Kapitalexport und Engagement deutscher Multis in aller Welt heißt. Also diese Welt von konkurrierenden Staaten, die nicht gleichermaßen profitieren, aber für verlässliche Benutzbarkeit zur Verfügung stehen. Dass deutsche Kapitalproduktivität wie ein sachlicher Grund für deutschen Nutzen aus der Welt wirkt, das muss gegenüber einer Welt von souveränen Staaten immer erst noch gesichert sein. Das ist also immer auch noch eine Frage der Macht, die dazu nötigt, dass sich dann andere Staaten auch an die ausgemachten Regeln dieser ökonomischen Konkurrenz halten, ihre Resultate hinnehmen und die nicht laufend vom Standpunkt des nationalen Nutzens mit ihrer eigenen Macht in Frage stellen. Und diese Garantie für den freien Weltmarkt, die ist eigentlich von dem Deutschen, von Deutschland also von der Nation, die sich auf ihr Made in Germany, auf ihren internationalen geschäftlichen Erfolg so viel zugute hält. Diese Garantie ist gar nicht deren Leistung. Die Anrechte auf Erfolg, die Deutschland reklamiert, die es jetzt wie selbstverständlich auch gegen Trump geltend macht, im Wissen darum, dass andere Nationen mit konkurrierenden Ansprüchen rumlaufen, dass andere Nationen beschädigt sind, sonst müsste man sich ja gar nicht auf den eigenen ökonomischen Erfolg wie ein selbstverständliches Anrecht berufen. Wenn da drin nicht eingepreist wäre, dass man sich damit gegen konkurrierende Ansprüche anderer Nationen stellt, dass die da nicht entsprechend auf ihre Kosten kommen. Also die Macht dafür, dass diese Verhältnisse haltbar sind, und zwar global.
Also was ich nicht verstanden habe...
Ja, der Satz war noch nicht zu Ende. Die ist Deutschland selber nie gewesen. So, jetzt darfst du.
Was ich nicht verstanden habe, ist, dass es auf dem Weltmarkt zwischen Europa und USA analog zugehen würde, im Prinzip wie in Europa selber. Weil ich behaupte mal, die zwischen USA und Europa und meine ich auch nach Japan eben nicht einzig in Europa durchgesetzt war, die Produktivität, der grenzüberschreitende Produktivität der Kapitale als ausschlaggebendes Moment des Gegeneinanderwirtschaftens stattgefunden, sondern die haben sich durchaus wirtschaftspolitische Korrekturen in Form von irgendwelchen Sorten Handelsbarrieren haben sie sich vorbehalten oder auch sogar explizit in ihren GATT oder sonst welchen internationalen Organisationen haben sich auch wechselseitig zugestanden.
Und da merkte, das ist, ich habe nicht behauptet, zur Freiheit des Weltmarkts gehört dazu, dass gerade die potenten Nationen quasi untätig sich in dieser Konkurrenz alle Ergebnisse servieren lassen. Schon Europa als ökonomische Sondersphäre ist ja schon ein Fall davon, dass zum freien Weltmarkt auch sowas wie protektionistische Bedingungen dazugehören, die aber auf den Weltmarkt berechnet sind, die gerade darauf berechnet sind, dass man sich damit nicht den grundsätzlichen Widerstand anderer Nationen zuzieht, über ausgemachte Regeln und so weiter hinwegsetzt und selbst die protektionistischen Erlaubnisse und was du mit Handelshemmnissen. Und die heißen dann nicht tarifäre Handelshemmnisse und noch gewisse Zollschranken und sind im GATT und in der WTO und so weiter kleinlich geregelt, nach welchen Verfahren sich die Nationen das konzedieren und zugestehen. Und das ist eben die, wenn man so will, zugestandene Seite der nationalen Korrektur, des nationalen Eingreifens in einen damit organisierten freien Kapitalverkehr in der Welt. Es ist halt ein bleibender Widerspruch, aber gerade das, auf was du hinweist, die verbindlichen Abmachungen darüber, dass man Konkurrenzstreitigkeiten nach Regeln des GATT austrägt, dass da eingepreist ist, dass man also nicht einfach sagen kann, mir gefällt der ökonomische Erfolg einer anderen Nation nicht, ich unterbinde ihn. Dass das weder im Interesse noch dann aber auch in der einfach rechtlich wahrgenommenen nationalen Souveränität gelegen ist, sondern ein ganzes Abmachungswesen gewesen ist. Das waren die Regelungen eines freien Weltmarkts. Und da merkst du, also wie gesagt, ich will das, was du sagst, einordnen, dass auch insofern und insoweit eine Macht dazugehört, alle beteiligten Nationen überhaupt auf diese Konzession festzulegen. Es wird konkurriert, es darf in die Konkurrenz eingegriffen werden. Nationaler Nutzen ist anerkannt als Zweck, aber nicht als das bestimmende und national einseitig geltend zu machende Maß des internationalen Verkehrs. Da gelten Regeln, wann und wie Nationen sich mit ihrem Konkurrenzinteresse zur Geltung bringen dürfen. Übrigens negativ, da wollte ich dann auch noch was dazu sagen, ist ja der Trump der Gegenbeweis davon. Wie sehr und wie verbindlich und, wenn man so will, allgemeingültig der internationale Geschäftsverkehr und die ökonomischen Eingriffe der Nationen in ihn geregelt war. Aber dazu dann noch ein Wort. Also eigentlich war es die Leistung der USA, die das Bedürfnis nach einem souveränen Machtgebrauch zwischen den entscheidenden konkurrierenden Nationen unterbunden und die Welt der kapitalistischen Staaten so weit zivilisiert und auf ökonomische Konkurrenz verpflichtet haben, dass es eben ein sogar in globalen Gemeinschaftsinstitutionen Regelungen der freien Konkurrenz gegeben hat, wie man sie national modifizieren darf. Und Europa war eben mit seinem innereuropäischen organisierten Markt, mit den dort weiterreichenderen Freiheiten, mit dem hier gilt wirklich ein verbindliches allgemeines Recht bis in die unmittelbaren Souveränitätsrechte der Nationen hinein. Hier ist Gemeinschaftlichkeit der Konkurrenz überhaupt der waltende Ausgangspunkt der freien Konkurrenz. Und als solcher wirkt man in gewissem Sinne auch protektionistisch gegenüber dem freien Weltmarkt, weil man sich hier eine Sphäre des eben damit schon ein Stück weit globalisierten europäischen Kapitals stiftet, die es nach allen Regeln des freien Weltmarkts sich herausnehmen kann und auch das wahrgenommen hat, sich als ökonomischer, potenter Block zu organisieren, um und damit man über Europa hinaus kapitalistisch agieren kann und zweitens mit der Freiheit auch des amerikanischen Kapitals in Europa tätig zu werden. Das ist ja die andere Seite, ist tätig zu werden. Selber ökonomisch so aufzuwachsen, dass man diese Konkurrenz besteht und in ihr vorankommt. Also diese wenn man so will, im Prinzip herrschende Freiheit des globalen Weltverkehrs, das war erstmal amerikanische Tat und natürlich eine amerikanische Tat, die, das ist eigentlich die zweite Garantie, die auf der ökonomischen Vormacht, auf dem Dollar beruht hat. Die USA haben mit dieser Durchsetzung eines freien Kapitalverkehrs die Welt zum Tummelplatz von Dollarkapital und Dollarspekulation gemacht und haben damit eigentlich auch die Freiheit und den Stoff geschaffen für ja, die Instanz, auf die auch der Euro als Weltgeld rechnet. Und das ist ja nicht einfach das ehrliche, gute Geschäft. Das, was heißt Vermehrung von Reichtum, sondern das ist gerade für Staaten, die über einen potenten Standort verfügen, das internationale Finanzkapital, das mit seinem Interesse an Staatsschulden, das mit seiner Kreditmacht nicht bloß Geschäfte anstößt und entscheidet, sondern auch darüber, was sich überhaupt Staaten an Verschuldung leisten können, wie sehr ein nationales Geld als internationales Geschäftsmittel gilt, bis dahin, dass sie über die Qualität von Staatskrediten entscheiden. Ich erinnere nur daran, dass die Krise neulich, das war eine Bankenkrise, das war eine Staatsschuldenkrise. Es war keine des produzierenden Gewerbes. Die ist bestenfalls daraus, da im Anhängsel davon entstanden. Nur als Hinweis darauf, dass das Finanzkapital mit seinen Geschäften und mit seiner globalen ökonomischen Macht, also auch der Motor, also auch der Zweck und die Perspektive des Euro gewesen ist. Dieses internationale Finanzkapital mit seiner Freiheit und mit seinem Stoff, wie gesagt, ist eine amerikanische Tat. Und dieses globale Finanzkapital hat sich Europa mit dem Angebot eines eigenen Geldes, eines geschäftsfähigen eigenen Geldes, zunutze gemacht. Und damit ist Europa mit seinem Geld zur Alternative zum Dollar aufgewachsen. Aber auch das, was die inneren Verhältnisse Europas angeht, beruht die ganze Euro-Konstruktion auf, also das viel gelobte europäische Friedenswerk, dazu will ich schon noch ein Wort sagen, auf amerikanischer Grundlage. Also der viel gepriesene 70-jährige Frieden, den Europa hält, den die europäischen Staaten, auf den sie sich verpflichtet haben, und der ihnen ja auch neulich sogar einen Friedensnobelpreis eingebracht hat. Dass das die fundamentale Leistung und der lobenswerte, freie Wille der beteiligten Nationen gewesen werden, dass es ihnen darauf ankommt, ist einerseits eine riesengroße Heuchelei, aber die eben wiederum auf eine Wahrheit verweist. Also dass Europas Nationen sich, so heißt das ja immer, als Lehrer aus der unheilvollen Vergangenheit mit ihrem ganzen Projekt einsichtsvoll zum Frieden bekehrt hätten. Das ist einerseits in jeder Hinsicht ein schlechter Witz. Also erstens enthält dieser positive Vergleich, wir halten Frieden, ja immerhin das Eingeständnis, welche ganz anderen gewaltsamen Verhältnisse sich diese Nationen vorstellen können, ja auch selber getätigt haben. Und welche überhaupt nicht automatisch friedensstiftenden Kalkulationen offenbar auch in den Umkreis von Staaten wie Ihnen gehören. Außerdem abstrahiert dieses schöne Wir halten Frieden, also was in, das ist ja immer, was in Europa eigentlich nicht stattfindet, nämlich Krieg, abstrahiert einfach davon, was dann in Europa dann eigentlich stattfindet, wenn Frieden herrscht. Und wenn das dieses selbstgefällige Gerede von den großen Friedensleistungen überhaupt irgendeinen Sinn beanspruchen darf, dann ja wohl nur auf Basis dessen, dass es zwischen ihnen laufend härtere Gegensätze gibt, wo es immer heißt, denen zum Trotz Europa Frieden hält. Also das ist immerhin ein Hinweis darauf, dass der Frieden nichts positiv Friedliches ist, sondern in dem selber lauter Gegensätze, eben Konkurrenzgegensätze betrieben werden, sodass man es sich überhaupt als Lob anrechnen kann, dass man Frieden hält. Dass man nicht laufend den Übergang zur Gewalt macht. Die eigentliche Lüge besteht darin, dass dieser vielgepriesene Frieden der kapitalistischen Staatenkonkurrenz, das ist ja dieser Friede, den sie tatsächlich untereinander halten. Also auch ein Frieden, den die EU und Deutschland als Führungsmacht zu ihrem Aufstieg gegen die USA genutzt haben. Eben gar nicht die Leistung ihres freien Entschlusses ist, sondern seinerseits eigentlich ein Sonderfall der amerikanischen Garantieleistung in Sachen kapitalistischer Weltfrieden. Also wie gesagt, das hatte ich eigentlich schon an Europa auch erläutern wollen, zwischen Staaten, also zwischen autonomen Gewaltsubjekten, herrscht überhaupt nicht im Ausgangspunkt der felsenfeste Wille zum Verzicht auf die Sprache der Gewalt gegeneinander. Sondern eigentlich ist der ganz prinzipielle Grundsatz, damit der andere einen nicht mit Gewaltdrohung zu irgendwelchen Rücksichten und Zugeständnissen nötigen kann. Gegenüber den eigenen Interessen und verlangten Anrechten, die man selber hat. Da muss man ihm Respekt vor der eigenen Souveränität aufnötigen, und das ist mal vor einem selber als Gewaltsubjekt. Dass das innerhalb des Westens ganz ausgeschlossen war, der Übergang von der Konkurrenz zur Drohung mit Aufkündigung, der Übergang dazu hin, wir sind auch eine Macht, die ihre Unzufriedenheit machtvoll gegen die Konkurrenz und am Ende auch gegen den Konkurrenten selber zur Geltung bringen kann und auch verspricht, das zu tun. Also, dass dieser Übergang innerhalb Europas und innerhalb des Westens nicht passiert ist, so prinzipiell ausgeschlossen war. Also dass da wirklich ein Gewaltverbot untereinander gegolten hat. Dessen reale Grundlage ist bekanntlich das amerikanische Drängen auf ein gesamtwestliches Bündnis, also mit der NATO als seinem Kern. Also gar nicht wir halten Frieden, sondern dass es einen gemeinsamen, machtvollen Gegner gegeben hat, gegen den jede der beteiligten Nationen so prinzipiell aufgestellt war, mit dem sie so prinzipiell nicht auskommen wollten, dass sie sich mit Amerika zusammen zu diesem Kriegsbündnis zusammengeschlossen haben. Und auch jetzt sieht man ja immer noch an den Übergängen in Sachen Putin, wenn es heißt, hier ist Europa aber wieder mal einig gewesen. Hier haben sich Europa und USA glatt wieder zu einer Gemeinsamkeit verbündet. Dann ist es immer so etwas wie die Perspektive eines gemeinsamen Feindes, die überhaupt so etwas wie, ja, man sistiert die Machtkonkurrenz untereinander, herstellt und garantiert. So, und da war die Gegnerschaft, also die Drohung, die Perspektive eines gigantischen Weltkriegs gegen den Ostblock, eigentlich die im Ausgangspunkt und bis heute immer noch irgendwie oder bis neulich funktionierende Grundlage. Also auf dieser Grundlage eben dieser quasi allen nationalen Berechnungen vorausgehenden Festlegung auf ein gemeinschaftliches strategische Partnerschaft in Sachen Sowjetunion, in Sachen Weltkriegsdrohung. Das war eigentlich die Grundlage, auf der in der EU die zivile Konkurrenz innerhalb des Kontinents freigesetzt worden ist. Das hat allen gemeinschafts- und unionsinternen Regelungen und Geschäften den Vorbehalt genommen, den Staaten ansonsten mit ihrer autonomen nationalen Gewalt jeden zivilen Verkehr setzen. Also auf dieser Grundlage haben sich die europäischen Großmächte auf die Mittel der ökonomischen Konkurrenz miteinander und gegeneinander als ihren gemeinschaftlich organisierten Aufstiegsweg festgelegt. Und dass es ein Aufstiegsweg war, ein Ordnungsprogramm mit strategischen Perspektiven, also auch mit dem Aufwuchs zur Machtkonkurrenz, das erlebt man ja jetzt mehr denn je. Nochmal so rum, dass in Europa alle ökonomischen Unterschiede überhaupt so richtig zur Geltung gekommen konnten, dass die Verlierernationen den erpresserischen Vorgaben aus Brüssel und Berlin gefolgt sind, die ihnen immerhin ganz offiziell jetzt ausdrücklich auch gegen ihre Rechnungen und mit den Mitteln der ökonomischen Abhängigkeit das ökonomische Kernstück ihrer staatlichen Souveränität, die Haushaltshoheit, absprechen und ihnen außerdem, naja, um es mal sozusagen ruinöse, das Volk verelendende und bis zu Massenunruhen treibende Reformen, heißt das ja, aufnötigen. Also ein Umgang, einen rücksichtslosen Umgang mit ihren eigenen nationalen Quellen, ihrem Volk. Dass die sich Auflagen gefallen lassen, deren Folgen ja immerhin bei Griechenland nicht zu Unrecht mit den von kriegerischen Zerstörungen der Ökonomie verglichen werden. Das liegt zwar einerseits an der ökonomischen Abhängigkeit, aber auch nur einerseits und nur zum Teil. Und die selber ist ja schon das Resultat davon, dass deren Grundlage die feste strategische Bindung der Mächte aneinander war. Also auf der Grundlage hat sich Deutschland zum ökonomischen Riesen hin entwickelt, ist zur bestimmenden Macht Europas geworden.